Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Als Publizistin, Lyrikerin, Dramaturgin, Hörspielautorin und Romanschriftstellerin ist Esther Dischereit seit vielen, vielen Jahren eine der stärksten und originellsten deutschen Stimmen, besonders wenn es um jüdische Themen geht. Und jetzt lesen wir eine weitere, diesmal richtig verwegen rasante Geschichte. Und ein Haufen Dollarscheine spielt darin auch eine Rolle. Genauso heißt der neue Roman von Esther Dischereit. Sie ist im Studio. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Dischereit.
Guten Morgen.
Bleiben wir gleich bei diesem Geld. Diesen Haufen Dollarscheine gibt es tatsächlich. Es sind, wie ich schon weiß, 1-Dollar-Noten. Wer verteilt die denn an wen?
Ja, die können gar nicht verteilt werden, weil der Spender dieser Dollarnoten in den USA wohnhaft ist und seiner Enkelin nach Deutschland im Brief immer wieder diese Dollarscheine beilegt. Und das beginnt in einer Zeit, in der also die Empfängerin auf jeden Fall noch so jung ist, dass sie nicht genau weiß, welchen Wert die haben. Und durch diese Ferne und eigentlich auch Unmöglichkeit, miteinander zu sprechen, es war telefonisch ja zu diesen Zeiten, zu denen das begonnen hat, nicht finanzierbar, glaubt sie, dass das also in enorme Wertstücke sind und die werden dann über die Jahrzehnte quasi gesammelt.
Der erste Satz des Buches, der wird von einer Stimme gesagt, die nicht die Erzählerin ist, sondern eine ja mögliche Leserin oder Zuhörerin sein kann. Und ja, dieser erste Satz lautet: Klären Sie bitte, wer hier mit wem zusammenhängt. Und damit könnten wir uns jetzt eine Stunde lang beschäftigen, Frau Dischereit, denn es sind überschlagen an die 60 namentlich genannte Figuren. Wie kam denn dieses Riesenpersonal zusammen?
Also ich bin da selber überrascht über diese Mitteilung, dass es an die 60
ich hab's gezählt.
Sind oder seien. Wahrscheinlich stimmt es ja auch. Aber das habe ich ja natürlich gar nicht absichtsvoll getan, sondern geleitet war ich eigentlich von der Idee eines Hyperrealismus. Ja, also im wirklichen Leben kommen ja unendlich viele Leute bei mir, bei Ihnen, bei anderen Leuten vorbei und die kommen vorbei, ohne dass sie sozusagen weiter beobachtet werden können oder man wüsste, wie deren Geschichten sind. Und trotzdem bleiben sie irgendwie bei der Protagonistin, bei der Erzählerin und ja, und es sind noch nicht mal alle, weil es geht ja hier um das Auffächern einer Familiengeschichte und da werden ja eigentlich ganz rudimentäre Fitzel so aufgenommen, wo man so einen Anknüpfungspunkt hat, könnte die oder jener in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und offenbar wissen die beiden Akteure, die Tante und der Neffe, gar nicht genau da Bescheid.
Das sind die Hauptpersonen, auf die kommen wir gleich. Ich habe dankenswerterweise gibt es ein Glossar am Ende des Buches und dann habe ich halt mal gezählt. Ne? Und dann gibt es nämlich noch 25 Orte, an denen alles spielt, in Gegenwart und Vergangenheit, von Berlin über Los Angeles bis nach Argentinien und zurück nach Heppenheim an der Bergstraße. Ich habe, muss ich gestehen, zwischendurch wirklich komplett den Überblick verloren, wer hier wo was erzählt, aber ich habe es trotzdem alles, ja, so gern gelesen, weil so in Stil und Stoff eine crazy Story ist. Könnten Sie mal die Geschichte versuchen, in 2, 3 Sätzen zusammenzufassen?
Ja, sehr schwierig. Es handelt sich ja um mehrere hundert Seiten. Ich glaube, es sind letztlich 300 geworden. Also nein, ich kann die nicht zusammenfassen. Ich habe mir das mal musikalisch überlegt, was ich da eigentlich geschrieben habe und bin eigentlich auf die Idee von Pink Floyd gekommen. Also diese sozusagen so eine Anzitierung von Leuten, von Themen und dann geht es in so einen Sog über. Und weil ich von Hyperrealismus redete, ja, der geht in den Familien eben auch verloren. Wer gehört jetzt wirklich wo dazu? Und da gibt es im Grunde drei wesentliche Figuren, denen wir da folgen. Das ist eine Frau, die Mutter des Neffen, die überwiegend im Bett liegt und nur selten aufsteht und der Neffe selbst und eben diese Tante.
Ich hänge noch so an Pink Floyd, ich überlege gerade Dark Side of the Moon oder eher The Wall, wahrscheinlich sozusagen so ein Themenkomplex und Zyklus. Es geht jedenfalls um das Drama von Nachkommen der Überlebenden der Shoah. Das ist sozusagen der Kern. War das auch die Ursprungsidee, diesen Komplex aufzufächern?
Also die Ursprungsidee hat mehr mit einer innerjüdischen Debatte zu tun, nämlich einer Auseinandersetzung zwischen Orthodoxie und liberalem Judentum. Und der Nefesh steht eben für die Richtung der Orthodoxie, der eben seiner überlebenden Mutter immer wieder mitteilen will, wie sozusagen das richtige Judentum gelebt werden müsste. Und diese verschiedenen Facetten von jüdischem Denken, Sein und Glauben in Deutschland, das ganz viel damit zu tun hat, dass es eben durch die Shoah diesen enormen Bruch und Verlust gegeben hat, hat eben auch zu einer besonderen Ausprägung und Platznahme der Orthodoxie geführt. Und eigentlich war das der Ursprungsgedanke.
Und immer wieder ist von der Schuld die Rede, von der vererbten Schuld über die zweite und dritte Generation. Was vererbt sich hier weiter?
Ja, das sind die Berührungen mit den Familien von Tätern und von Täterinnen, von Leuten, die Vorteile daraus gezogen haben, dass die Arisierung stattgefunden hat. Das findet dann in einem eher nicht justiziablen Raum statt, aber ist ja dennoch eine Realität, ne? Dass Leute einfach im Haus derer sitzen, von denen es klar ist, wie es eben durch Raub an sie gekommen ist. Das bedauern sie sogar manchmal, aber sie bleiben natürlich da drin sitzen. Und diese Prozesse, die finden eben auch im Zusammenhang mit der Notsituation der Überlebenden statt, die ja gar keine jüdische Community mehr in größerem Umfang vorfinden, dann oft auf die Hilfe von ChristInnen angewiesen sind, die dann auch annehmen. Und dann kommt es zu verschiedenen unschönen Aneignungen dessen, was sozusagen diese kägliche Entschädigung oder Wiedergutmachung gewesen ist. Auch das sind keine justiziablen Vorgänge. Also es wird da ein Anwalt zitiert, der sagt immer, so Erbstreitigkeiten gibt es ja nur überall, ist immer nicht schön.
Aber Sie gehen da genau in diesen justiziablen Teil ganz konkret und schmerzhaft rein. Das ist natürlich ein skandalöses Kapitel, die Wiedergutmachung. Also das Wort muss man in Anführungszeichen setzen, weil hier überhaupt nichts wiedergut zu machen ist. Es geht hier um die Entschädigung, die Ansprüche und wie diese dann juristisch-bürokratisch zerrieben werden. Sie haben sich ja offensichtlich enorm eingearbeitet in diesen Komplex. Da werden Aktenzeichen genannt, Gesetzestexte zitiert. Was für eine Arbeit.
Nein, das kann man so gar nicht sagen. Also es ist sicher eine Melange aus Fiktion und Dokumentation. Also da, wo ich eben ein wirkliches Aktenzeichen angeben kann oder ein Gesetz, dann tue ich das auch. Also es ist eben im Laufe meiner verschiedenen Arbeiten, habe ich immer wieder mit Akten zu tun gehabt. Ich habe mich ja zum Beispiel mit Felice Schragenheim, das ist die Figur bei Jaguar und Aimé, das ist immer Jaguar, beschäftigt und ging deswegen schon in die Archive. Da habe ich sehr viel gesehen, da habe ich Polizeiakten gesehen. Und all diese Kenntnisse gehen in dieses Buch mit ein.
Aber vielfach ist es einfach auch nur grotesk, zum Beispiel, wenn es um Schließfächer geht bei ausländischen Banken mit dem Vermögen von Ermordeten. Können Sie das mal schildern, was sich da zugetragen hat und bis heute zuträgt?
Ja, das ist übrigens eine ganz reale Geschichte, da ist überhaupt keine Fiktion. Das ist ein Dokument über einen Onkel, den es in der Familie des Neffen gibt. Und dieses Dokument ist in italienischer Sprache abgefasst und teilt mit, dass man sich eben freue, dass jetzt sich jemand meldet und offensichtlich mit dem Onkel bei bester Gesundheit gesprochen werden kann. Man könne aber keine Auskunft darüber geben, ob in dem Safe, der auf dessen Namen geführt wird, überhaupt etwas ist, denn die Safe-Miete sei ja nun bis heute nicht bezahlt. Und diese Art von Gemeinheiten, von bürokratischem Durchziehen, die ist ja vollkommen real und es ist tatsächlich ein Safe-Konto oder ein Safe-Besitz, der bis heute nicht gelöst ist. Und er bleibt dann eben bei dieser Bank sitzen. Und dann werden eben andere Leute zitiert, die mit solchen Bürokratien zu tun haben, zum Beispiel mit der Allianzversicherung oder so, denen das dann mal so zur nachbarschaftlichen Mitdenken und Überprüfung vorgelegt wird. Und die sagen dann freudvoll oder auch kopfschüttelnd, ja, schade, das hätten wir aber auch so befasst.
Sie haben die zentralen Protagonisten schon genannt, die Tante und der Neffe sind das, die den Großteil erzählen. Sie ist weiß und jüdisch, er ist schwarz und jüdisch. Die meiste Zeit sitzen sie zusammen in einer Flughafen-Lounge, trinken Segafredo-Kaffee und knabbern Nüsse. Da entspannt man sich auch wirklich selber ein bisschen beim Lesen. Und ich habe mich dann gefreut über ein Zitat von Elfriede Jelinek, also keine geringere als die Literatur-Nobelpreisträgerin, hat sich nämlich schon zu ihrem Roman geäußert und geschrieben, das Buch ist schwer und leicht zugleich, und das ist eine große Kunst. Wie war es denn für Sie, Frau Dischereit, ihn zu schreiben? Leicht kann es nicht gewesen sein, oder doch?
Ich weiß es nicht mehr. Es ist ja so, dass ich das in großen Teilen, das Manuskript schon 2014 fertig geschrieben hatte. Und es hat eben eine ungeheure Menge an Zurückweisungen dieses Manuskripts gegeben.
Ach, tatsächlich?
Ja, so ist es gewesen. Und jetzt, nachdem es eben der Maro Verlag mit so viel Engagement in seine Kollektion genommen hat, habe ich natürlich nochmal mich hereingearbeitet und vor allem ein großes Augenmerk darauf gehabt, wie sich inzwischen übrigens unsere Sensibilität für bestimmte Sprachausdrücke verändert hatte. Also das einfach viel wichtiger geworden ist, diese Klassifizierung, wenn von Race in Anführungsstrichen die Rede ist, ne? Wie spreche ich über Schwarz und Weiß, was in diesem Text eine Rolle spielt. Da geht es irgendwann um das schwarze Amen bei Thanksgiving in Chicago. Das ist übrigens eine Stelle, die ich wirklich sehr liebe. Da könnte ich stundenlang über dieses Messer reden, das da in diesen Truthahn eingeführt werden muss. Das ist ja eine Kunst, so ein Truthahn dann irgendwie zu verteilen und diese unegalen Kinder, die dann am Tisch sitzen und sich langweilen. Ja, also das war dann nochmal eine größere Anstrengung, sich wieder hineinzubegeben. Das habe ich dann aber auch wirklich dann sehr, sehr gerne und mit, ich war schon auch erfreut darüber, dass ich fand, der Roman hat Bestand, der hat Bestand.
Ich habe die Stimme am Anfang erwähnt. Sie schließt auch den Roman mit einer, doch bitterbösen Pointe, die viel vom Geist dieser Person verrät. Es ist so die Haltung, ach, irgendwann muss ja mal gut sein. Und die Stimme, die spricht die Erzählerin oder vielleicht sogar direkt Sie als Autorin, könnte ich mir sogar vorstellen, auch an, so mit dieser Schlussstrichmentalität. Und die ist in unseren Zeiten, ja, doch immer stärker und aggressiver geworden. Und vielleicht auch in den letzten 10 Jahren, von denen Sie sagen, dass der Roman eigentlich schon fertig ist. Was war das auch damals schon für eine Entscheidung, damit den Roman zu beschließen?
Also dieses Stück ist tatsächlich neuer, viel neuer. Und ich hatte eine ganze Menge dieser, ich nenne das so Querulantinnenstimmen. Dann habe ich mich aber einfach am Ende doch von vielen getrennt und das auf bei 2 Stimmen dieser Art belassen. Dieses letzte Stück, das ist ja ein Sprecher, eine Sprecherin, die gar nicht mal so besonders eifernd oder rechtsorientiert wäre, sondern das ist so eine Melange aus angegebenem Verständnis, waberndem Empathiebedürfnis, und am Ende gibt's aber da soll eigentlich von einer Schuld losgesprochen werden. Und dieses Stück finde ich deswegen so besonders aktuell und auch wichtig, weil da ist dann am Ende von einem Lokomotivführer die Rede, der in dieser Familie eben die Menschen, die deportiert wurden, gefahren hat. Und diese Sprecherin, die da redet, versteht eben nach wie vor nicht, und das ist eine Gegenwartssituation, versteht nicht, dass es da eine Verantwortlichkeit und eine Verantwortung dieses Mittäters gibt und dass die auch bis heute verurteilt gehört. KZ Stutthof, da war gerade der Prozess wegen der Teilnahme der Sekretärin an diesen Mordtaten zu Ende gegangen. Und dieses Unverständnis darüber, dass jeder und jede dafür verantwortlich ist, was wer an welcher Stelle gemacht hat. Und das ist auch keine Frage, die man in der Hierarchie abschieben kann und sagen kann, naja, das war eben nur der Lokomotivfahrer.
Frau Düscherait, schönen Dank für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und ein Haufen Dollarscheine. Der neue Roman von Esther Düscherait ist im Maro Verlag erschienen.